Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich möchte nun den Bibeltext lesen, der zu dem heutigen Tag passt, aus Markus 19, die Verse 28 bis 40, Jesu Einzug in Jerusalem. Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach, geht hin in das Dorf, das gegenüber liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt so, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg, und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Ich möchte nun mit uns beten und wem es möglich ist, der kann gerne dazu aufstehen. Jesus, in deinem Namen feiern wir diesen Gottesdienst, danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, so frei unseren Glauben an dich leben zu können. Danke für die Zeit der Gnade und des Friedens. Hilf uns bitte dabei, diese wertvolle Zeit zu nutzen und uns für dein Wort zu öffnen. Schenke uns die Bereitschaft, uns von dir verändern zu lassen. Segne Michael Röhl und gib ihm Worte, die wir verstehen und dass wir auch etwas lernen können davon. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Amen.
Ja, einen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist lange, lange her, dass ich als Jugendlicher mit einigen von euch, einige Gesichter habe ich heute wieder erkannt, hier gemeinsam im Gottesdienst in der Jugend war. Renate hat gerade erzählt, hier oben waren 120 Jugendliche. Und das ist die Basis dieser Gemeinde. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern, dass wir diesem Jesus nachfolgen. Und ich bringe heute so ein bisschen meine Geschichte mit, die ich vor einigen Jahren hier schon mal erzählt habe. Ich werde es ein bisschen komprimieren, aber es gehört so zu meinem Leben dazu. Und ich möchte auch da anknüpfen, wo ihr letzte Woche auch von Rainer Kolb gehört habt, Jesus, der Friedensstifter. Und ich habe die Predigt gehört und dachte, Rainer, bist du eigentlich heute hier? Nicht da? Grüßt ihn bitte. Aber Eva ist da. Grüß ihn ganz herzlich. Und ich dachte, ich müsste mir jeden zweiten Satz dieser Predigt aufschreiben. Da war so viel drin. Und zwei Zitate. Und zwar, ja, es ist der tiefe Friede, den wir nicht verstehen, der wie ein Strom durch unser Leben fließt. Und in seinem Frieden heißt, was immer mich jetzt betrifft, betrifft auch Gott. Das fand ich stark. Und das geht einfach aufgrund dessen, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben, wenn wir mit ihm leben, dann sagt Jesus in Johannes 14, so wie der Vater in mir ist, so bin ich in euch. Was bedeutet das? Da ist so viel Macht drin, so viel Kraft drin. Und meinem Leben hat das Sicherheit gegeben. Es hat mir Orientierung gegeben. Und es geht über dieses Leben hinaus, dass ich weiß, ich habe eine Perspektive, auch über dieses Leben hinaus. Und das ist so das Thema, wo ich euch heute mit reinnehmen möchte. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich du sage. Es fühlt sich so an unter Geschwistern, dass wir du sagen können. Und Jesus, der andere König, Wir haben gerade gehört, am Palmsonntag erst eingezogen, er wurde bejubelt in Jerusalem und ein paar Tage später haben sie gerufen, kreuzige ihn. Und dann ist er dort am Kreuz gestorben. Er hat gelitten für uns, damit wir Zugang haben zu Gott, zum Vater, damit wir die Möglichkeit haben, ewiges Leben zu bekommen. Und das ist so mächtig. Und darum möchte ich uns so ein bisschen mit reinnehmen in diesen Fokus. Auch so, was macht das mit uns, dass wir wissen, das Leben ist begrenzt, aber ich weiß, ich habe eine Ewigkeit vor Augen. Und ich habe einen Satz mitgebracht, ich glaube, der ist sogar von mir selber. Was wir über die Ewigkeit glauben, entscheidet darüber, wie wir leben. Was wir über die Ewigkeit glauben, entscheidet darüber, wie wir leben. Und ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen in mein Leben. Und das darf für euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Reflexion sein. Das ist so auch mein Gebet für heute Morgen, dass Gott immer wieder meine Geschichte auch nutzt und gebraucht, dass wir einfach uns selbst reflektieren, wo stehe ich, wie sieht's in meinem Leben aus, welchen Fokus habe ich. Ich bin ja mal sehr christlich auch aufgewachsen, hier in der Jugend gewesen, in Tüttische, in der Gemeinde groß geworden und mit 18, 19 habe ich entschieden und mich gefragt, gibt's diesen Jesus wirklich, ist er mir vielleicht nur anerzogen, wie wahrhaftig ist das, und ich habe angefangen, das immer mehr loszulassen. Bin dann in den Fußballverein eingestiegen, habe da meine Tore geschossen und wie das so ist auf dem Dorf, dann wirst du bejubelt und es hat sich gut angefühlt. Und dann bin ich nach Braunschweig gezogen, habe dort angefangen Musik zu machen, habe einen Sänger kennengelernt, wir haben ein Projekt gegründet und das wurde auf einmal erfolgreich. Ich habe meinen Beruf gekündigt und war unterwegs mit dieser Band, die hieß Rosenfels. Wir haben gespielt in Clubs und Stadthallen. Und ich dachte, wow, das fühlt sich gut an. Das ist so mein neues Leben, habe mein Hobby zum Beruf gemacht, kann davon leben. Meine Frau hat damals immer gesagt, Michael, komm gesund nach Hause und verkauf viele CDs, damit wir als Familie ernährt sind. Und so zog ich dann durch die Landen. Wir haben gespielt mit Barclay James Harvest, kennt der eine oder andere vielleicht, Joe Cocker, vor 18.000 in Braunschweig im Stadion. Und ich dachte, jetzt habe ich es erreicht. Jetzt habe ich das, wonach ich gesucht habe in meinem Leben. Und Jahr für Jahr haben wir eine neue CD gemacht und immer wieder habe ich gespürt, ich brauche das mehr und mehr. Ich brauche das immer wieder auf der Bühne zu stehen. Ich brauche immer wieder diesen Applaus. Ich brauche die Bestätigung. In meinem Dorf war es dann so, dass wir haben den Sportverein gesponsert mit Trikots und da war ich einfach so ein bisschen auch so der Michael, der bei Rosenfels was Besonderes macht. Die haben mich so ein bisschen hochgehoben und das habe ich genossen. Wenn wir dort Konzerte gespielt haben, war das Zelt rappelvoll, 500 Leute. Und ich habe gedacht, ja, das will ich. Und Jahr für Jahr habe ich aber gemerkt, dass dieses Leben immer anstrengender wurde. Diesen Druck aufrechtzuerhalten, du bist irgendwer, du musst es immer wieder auch präsentieren, du musst immer wieder auch Leistung bringen, du musst immer wieder auf der Bühne gut sein, du musst immer wieder abliefern, die Leute zahlen Eintritt. Und ich kam ins Grübeln. So nach 15 Jahren Musik habe ich irgendwann gedacht, warum werde ich nicht glücklich? Was fehlt mir in meinem Leben? Und meine Frau Elke, ich habe ihr auch gesagt, Elke, ich muss irgendwie wissen, ob es Jesus noch für mich gibt. Ich habe ihn früher mal kennengelernt. Sie wusste um meine Vergangenheit, sie wusste um meine Mutter, um meine Eltern, die viele Jahre für mich gebetet haben in dieser Zeit. Und meine Frau war ganz offen dafür und dann haben wir kurioserweise, das war eine ganz spannende Geschichte, wie Gott das immer so macht. Wir hatten von unseren Nachbarn ein Geschenk bekommen. Wir haben gesagt, wir nehmen eure Kinder, die waren damals 1 und 3, wir nehmen sie für 24 Stunden und ihr habt einfach mal Zeit, das zu machen, was ihr die letzten Jahre nicht machen konntet. Und was macht man dann? Wir sind in die Stadt gegangen, sind bummeln gewesen, essen, waren im Kino. Dann haben wir uns in Braunschweig auch noch ein Hotelzimmer genommen, wollten alles so einfach mitnehmen in diesen 24 Stunden, was wir die letzten Jahre entbehrt hatten. Und dann sind wir morgens so aufgewacht, wollten zum Frühstück gehen und dachten, wir haben doch noch bis mittags Zeit. Und wir hatten uns schon mal so ein bisschen orientiert im Internet, was gibt es für Freikirchen in unserer Nähe, und haben da diese Ekklesia entdeckt, wussten nicht, was heißt das überhaupt, was ist das für eine Gemeinde. Und haben gesagt, komm, 9:30, das schaffen wir zum Gottesdienst, wir lassen das Frühstück jetzt einfach sausen hier. Und haben uns auf den Weg gemacht in den Gottesdienst und haben uns ganz hinten in die letzte Reihe gesetzt. Ich kannte keinen, wir kannten keinen dort. Und dann höre ich, wie der Pastor spricht. Und ich kannte das von früher. Aber an diesem Sonntagmorgen war etwas anders. Ich war mit einem suchenden Herzen da. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich das jetzt erfahren. Dann möchte ich, dass du dich zeigst. Und an diesem Sonntagmorgen, das war der 23. Dezember 2007, ein Datum, was wir nicht vergessen werden, habe ich Gott die Tür geöffnet für mein Herz. Ich habe gesagt, komm in mein Leben. Ich will wieder mit dir leben. Ich hatte mir schon Bücher gekauft, Anleitung zum Glücklichsein, weil ich einfach nicht wusste, wie kann ich denn glücklich werden? Und an diesem Sonntag spüre ich, da ist etwas, was in mein Leben zurückkommt. Und meine Frau kannte Jesus überhaupt nicht. Sie war als Kind gerne in die Kirchen gegangen, hat sich dort in die Bänke gesetzt und ihre Eltern haben immer gesagt, Elke, was machst du denn da? Sie, ja, irgendwas spüre ich, irgendwas ist hier. Und an diesem Sonntag hört sie zum ersten Mal von Jesus und fragt sich, warum hat mir das noch nie jemand erzählt? Und sie bekehrt sich an diesem Sonntag und wir gehen beide verändert aus diesem Gottesdienst. Und Elke hat gesagt, ich hätte mich an diesem Sonntag 5-mal bekehren können, aber das brauchen wir nicht. Was heißt Bekehrung? Ich kehre um. Ich kehre von meinem Wegen um, weil ich sage, Jesus, ich habe verstanden, was du für einen Weg für mich frei gemacht hast, dass ich zu Gott Verbindung haben kann durch das, was du am Kreuz getan hast. Und das hat sie ergriffen. Und wir sind in ein neues Leben gestartet. Und bei mir gab es ein ganz kurzes Zögern, weil ich hatte ja schon mal den Weg mit Jesus gelebt. Ich bin mit ihm unterwegs gewesen. Es war auch eine tiefe Beziehung. Und warum habe ich das damals losgelassen? Ich habe mich so ein bisschen gefragt, oh Mann, jetzt starte ich wieder mit Gott. Jetzt will ich mit ihm leben. Komme ich vielleicht wieder an einen Punkt, wo ich wieder mir Fragen stelle, wo ich wieder also an Grenzsituationen komme? Und dann habe ich nach 20 Jahren diese Bibel rausgekramt, die ich 20 Jahre nicht mehr gelesen hatte und fing an, darin zu blättern. Und auf einmal landete ich bei Jesaja 43, Vers 16. Und dort steht, denk nicht an das, was früher war, denn siehe, ich mache etwas Neues. Jetzt wächst es auf. Es hat mich so getroffen. Gott hat sofort geantwortet. Er hat gesagt, hey, mein Junge, wir starten etwas Neues. Denk nicht an das, was früher war. Wir gehen gemeinsam einen neuen Weg. Und das hat mich so gestärkt. Und ich wusste, okay, Gott, jetzt ist der Weg frei. Und dann begann alles sich zu verändern. Auf einmal Kindergartenwechsel, Wohnortwechsel. Wir sind in die Gemeinde reingekommen, lernten neue Leute kennen. Wir haben alte Leute verloren, die unseren Weg nicht verstanden haben. Meine Frau und ich haben dann nochmal kirchlich geheiratet. Damals konnte ich mir es nicht vorstellen, wo ich so weit weg war von Jesus, habe ich gesagt, jetzt kann ich nicht mich vor den Altar stellen. Da haben wir einfach auf einer Wiese gefeiert mit 300 Leuten. Mein Papa durfte ein paar Sätze sagen zum Thema Glauben. Aber mit der Entscheidung, Jesus, jetzt bist du der Herr meines Lebens, haben wir uns nochmal unter den Segen gestellt und ich habe alle eingeladen. Die Gemeinde bei uns war so voll, als wir die letzten begrüßt haben, haben sich die ersten verabschiedet. Es war so ein großes Fest, weil ich wollte, dass alle von diesem Jesus hören, dass sie in diesen Gottesdienst kommen. Ich habe meine alten Bands eingeladen, damit jeder davon erfährt. Und dann kam das nächste Konzert mit Rosenfels und ich spürte, ich brauche das gar nicht mehr. Es war wie eine Befreiung in mir. Jesus, der Friedensbringer, er war auf einmal in meinem Herzen. Und ich spürte, als ich von dieser Bühne ging, es ist vorbei. Ich brauche das nicht mehr. Ich habe einen neuen Frieden, ich habe einen Inhalt, ich habe eine Perspektive in meinem Leben. Der andere König ist in meinem Leben. Und ich habe das noch 2-3 Wochen geprüft und dann bin ich zu meinem Sänger gegangen, habe gesagt, Sven, ich werde dich verlassen nach 15 Jahren. Das ist ja auch so ein bisschen wie so eine Ehe, wo man dann geht. Ist nicht einfach. Und Gott hat das wunderbar vorbereitet. Er hat sehr gut reagiert. Ich habe gesagt, lass uns noch eine CD produzieren, noch eine Tournee spielen. Und so haben wir das ganze Projekt abgeschlossen und ich konnte raus aus diesem Projekt und wusste, ja, Gott hat etwas Neues vorbereitet. Und das war für mich wie eine Befreiung zu wissen, meine Identität hängt nicht mehr ab von meinem Erfolg, von dem, was ich leiste, was mir Leute für Applaus geben. Und an dieser Stelle gebe ich euch einfach diese Frage mit. Nehmt sie mit nach Hause. So, was macht deine Identität aus? Wo suchst du Applaus? So, wo suchst du Bestätigung? Ich glaube, das brauchen wir alle und das ist auch wichtig und gut, aber ich habe mich darüber definiert. Ich war davon abhängig, dass Menschen mir Anerkennung geben, dass Menschen mir Applaus geben. Und ich frage uns einfach so, was brauchst du, um dich vielleicht gut zu fühlen, um zu sagen, ja, ich fühle mich wertvoll? Ich stelle die Frage noch tiefer. Wie bist du in Gesprächen? So, geht es dir darum, dass du von dir sprichst, dass Menschen von dir erfahren, was du geleistet hast, was du getan hast, was du Gutes getan hast? Oder bist du jemand, der fragt, der sich zurücknehmen kann, der sich so ein bisschen, ja, vielleicht so verhalten kann, dass andere mehr Raum bekommen? Ich glaube, es ist gut, wenn wir anderen Raum geben, ihnen Wertschätzung geben. Und ich habe gemerkt, dass Gott es in mir so gedreht hat und das hat mich befreit, dass ich nicht mehr erzählen musste, wer ich bin, wie toll ich bin, was für tolle Musik ich mache, sondern ich merkte auf einmal, und das war ein großes Kennzeichen in meinem neuen Weg, dass mich andere Menschen interessiert haben, dass ich viel mehr nachgefragt habe, wie geht's dir, wie kann ich dir Gutes tun, und das hat meine ganze Perspektive geändert. Und ich möchte an dieser Stelle auch diesen Schritt weitergehen, dass wir darüber nachdenken, was macht diese Perspektive für dich aus, dass du weißt, ich werde einmal in der Ewigkeit bei Jesus sein. Hast du diese Gewissheit? Kannst du das von dir sagen, ich werde einmal bei Jesus sein? Dann frage ich dich, warum? Dann darf ich dir erklären, wie du diese Frage beantworten kannst. Jesus ist am Kreuz gestorben, wir gehen jetzt in die Karwoche. Und wir werden an Karfreitag daran denken, was er für uns getan hat. Und ohne dieses Opfer am Kreuz, dass er für dich, für mich dort gestorben ist, hast du keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und diesen Moment, auch Jesus anzunehmen, ist eine Erkenntnis dessen, dass du merkst, ja, ich bin schuldig vor Gott. Ich habe in meinem Leben Fehler gemacht. Ich habe schon mal jemanden belogen, ich habe vielleicht was geklaut, ich habe vielleicht nur einen schlechten Gedanken über jemanden gehabt und das trennt dich von Gott. Wir lesen im Psalm, niemand ist ohne Schuld. Wir werden schon als Sünder auf diese Erde geboren. Der Psalmist sagt sogar, im Mutterleib bin ich schon getrennt von Gott, weil dort schon ich als sündiger Mensch entstehe. Und das ist der Zustand, in dem wir auf diese Erde kommen. Und dann sagt Jesus, und jetzt komm ich und ich sterbe für dich am Kreuz, damit du Vergebung deiner Schuld hast. Und wenn du diesen Schritt in deinem Leben noch nicht getan hast, dann möchte ich dich heute Morgen echt einladen. Das ist etwas, wo du vielleicht ein bisschen kapitulierst, wo du sagst, okay Jesus, ich gebe dir jetzt den Raum, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir meine Beziehung, ich gebe dir meine Ehe, ich gebe dir meinen Beruf, ich gebe dir meine Finanzen. Gott möchte alles von dir und jetzt musst du nicht denken, oh, was verliere ich, sondern du wirst etwas gewinnen. Er wird daraus etwas gestalten in deinem Leben, was einen tiefen Sinn hat, was einen Ewigkeitswert hat. Denn auf einmal denkst du über Dinge nach und du tust Dinge, die du spürst, dass Gott sie von dir möchte, dass du sie tust. Und das gibt einem Leben so einen tiefen Sinn. Für mich war das so eine neue Erkenntnis und es hat mein Leben so bereichert, dass ich weiß, Gott, ich möchte für dich unterwegs sein. Und ich frage dich, wie sehr beeinflusst der Blick auf das Leben nach dem Tod deinen Blick auf das Leben im Hier und Jetzt? Ist dir diese Endlichkeit des Lebens überhaupt bewusst? Wir haben ein paar Kinder unter uns sitzen. Natürlich denkt man als Kind noch nicht daran, ich muss eines Tages gehen. Aber wir haben auch ältere Menschen unter uns, die euch sicherlich auch schon damit beschäftigt. Wie geht's weiter? Und ich bin mittlerweile auf anderen Bühnen unterwegs. Ich spiele auf Trauerfeiern. Eva, du machst das auch. Ich höre immer wieder deinen Namen. Und ich merke, wie dort, und ich höre, wie dort dem Verstorbenen gedacht wird, wie er gewürdigt wird zu Recht, wie die Aktivitäten des Lebens beschrieben werden, die Urlaube, was alles die feiern die Reisen, was alles bewegt wurde. Und es ist oft so ein ausgefülltes Leben. Und an dieser Stelle höre ich genau hin, hat dieser Mensch Frieden mit Gott gehabt. Da steht der weiße Sarg eines VW-Managers mit teuerstem Blumenschmuck. Aber er kann nichts mitnehmen. Er kann nichts von dieser Erde mitnehmen. Und wir werden alle einmal vor Gott stehen. Und die Bibel warnt uns. Sie sagt in Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das Leben ist kurz, oder? Ist es nicht so? Ich bin jetzt irgendwie bald 60. Hilfe! Wo sind meine Haare geblieben? Das Leben geht voran und unsere Kinder sind mittlerweile größer als ich und ich denke, Gott, wo ist das Leben geblieben? Und wie gut ist es, dass ich eine Perspektive habe? Psalm 103 sagt uns, die Tage des Menschen sind wie Gras, wie eine Blume auf dem Feld. So blüht der Mensch. Wenn der Wind weht, ist sie spurlos verschwunden, als sei sie niemals da gewesen. Das Leben ist wie ein Hauch, wie ein Wind. Und das geht aus Gottes Sicht einfach, aus Gottes Sicht ist ein Tag wie 1000 Jahre. Das können wir uns nicht vorstellen. Deswegen ist Ewigkeit auch nicht greifbar für unseren menschlichen Verstand. Aber Gott führt uns das Leben auf dieser Erde vor Augen. Wir haben hier so eine kurze Spanne und danach kommt Ewigkeit. Und hier entscheidet sich auf dieser Erde, werde ich diese Ewigkeit mit Gott verbringen? Und was zählt in deinem Leben? Möchtest du, dass die Jahre auf dieser Erde, möchtest du diese Jahre so leben, dass es in Ewigkeit zählt? Darf ich dir sagen, was zählt? Die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir mit unserem Ehepartner umgehen. Wem vermittle ich Hoffnung? Mit wem rede ich über Jesus? Mit wem rede ich darüber, was ich für eine Hoffnung habe? Dass er auferstanden ist. Dass er auch für meinen Nachbarn, für meinen Arbeitskollegen den Weg freigemacht hat. Mit wem teile ich meine Geschichte? Matthäus 6, Vers 20 sagt uns, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo Diebe nicht nachgraben können und sie stehlen. Was sind deine Schätze in deinem Leben? Was hat Ewigkeitswert? Ich weiß, es ist herausfordernd, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns als Christen auch herausfordern lassen, wenn wir uns einfach mal hinterfragen, wenn wir uns prüfen. Darf ich an dieser Stelle einfach mal fragen, wann hattest du denn letztes Gespräch mit jemandem, der Jesus nicht kennt, mit einem Menschen außerhalb der Gemeinde? Gab es vielleicht einen Moment vor einer Woche, vor 4 Wochen, vor 2 Monaten? Wann hast du das letzte Mal für jemanden gebetet, der nicht gläubig ist? Ich glaube, wir haben da echt einen Schatz bekommen. Und ich möchte dir die Frage auch ganz bewusst stellen, weil ich dieses Bewusstsein auch in uns neu wecken möchte. Glaubst du, dass dein Gebet etwas bewegt? Ich glaube, wenn wir das mehr und mehr tun, dann spüren wir auch, hey, Gott ist dabei. Das ist das Großartige, wenn wir für Menschen beten, wenn wir ihnen von Jesus erzählen, dann ist es seine Kraft in uns. Dann sind es seine Worte, die aus uns rauskommen. Und ich möchte euch von einer Begebenheit erzählen, die mich dankbar macht. Und ich bin mit meiner Tochter in die Stadt gegangen. Wir haben gesagt, komm, wir nehmen uns jetzt einfach mal Zeit und gehen mal in diesem Fokus in die Stadt und sagen, Gott, zeig uns doch mal jemanden, für den wir beten sollen. Ohne Zwang, ohne Druck. Wir sind einfach in die Stadt gegangen. Und dann sahen wir da einen älteren Herrn, vielleicht so um die 60 rum, klein. Er sah sehr verarmt aus. Wir kommen mit ihm ins Gespräch. Und er erzählt, was für ein schweres Leben er hatte, als in seinen Berufen wurde er immer nur gedrückt und er war krank geworden und es ging ihm einfach nicht gut. Er war schwermütig in seinem Leben. Er hat auf alles geschimpft. Und wir haben gesagt, Wolfgang, dürfen wir für dich beten? Dann durften wir auf der Straße für ihn beten. Und dann habe ich ihm noch ein Kärtchen mitgegeben, habe ihm gesagt, wenn du uns eines Tages brauchst, ruf uns an. Und 3 Wochen später klingelt das Telefon und Wolfgang ist dran. Michael, kennst du mich noch? Ja, klar. Kannst du mal vorbeikommen? Ich habe hier so einen Sack voll Flaschen, die müssen weggebracht werden. Ich habe Altglas und dann habe ich ihn besucht und dann haben wir das weggebracht. Dann hat er gesagt, kannst du mal vorbeikommen, ich muss meine Wäsche waschen. Dann sind wir ins Waschcenter gefahren und es wurde immer mehr und immer mehr. Und ich dachte, oh Gott, hast du das so gemeint? Soll ich mich um diesen Menschen jetzt so dauerhaft kümmern? Und es war dann vergangen ein Jahr. Und ich merkte, es wurde mir auch ein bisschen zur Last, so in meinem Arbeitsalltag. Aber ich wusste damals, ich bin in die Stadt gegangen, habe gesagt, Gott, wenn du jemand hast für mich, zeig ihn mir. Und jetzt hatte ich den Wolfgang an meiner Seite. Und natürlich war es mir auch ein Anliegen, dass er Jesus kennenlernt. Und ich habe ihn in den Gottesdienst mit eingeladen. Und er hörte immer mehr vom Glauben. Und ich merkte, wie er sich immer mehr öffnete. Und eines Tages waren wir wieder unterwegs. Und ich durfte einmal in seine Wohnung gehen. Das hat er mir eigentlich nie gezeigt. Und an diesem Tag durfte ich in seine Wohnung gehen. Und das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Tür ging kaum auf. Es war so hoch Müll, also alles vermüllt, im Badezimmer, in seinem Schlafzimmer und irgendwo war in diesem ganzen Müll eine kleine Matte, da hat er drauf geschlafen. Es war so ein armseliges Bild, wo ich dachte, Wolfgang, wie kannst du hier leben? Komm, wir fangen jetzt an aufzuräumen. Nein, 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 hier wird nichts angefasst. Es gibt ja diese Menschen, die nichts loslassen können. Und dann gab es einen nächsten Moment, wir waren wieder unterwegs und ich stehe vor seinem Haustür, vor seiner Haustür mit er mit mir im Auto und ich spürte, dass Gott etwas vorbereitet. Vielleicht kennt ihr diese Momente, dass der Geist Gottes uns leitet. Ich merke, jetzt ist etwas dran und ich habe diesen Wolfgang gefragt, Wolfgang, ich glaube, es ist Zeit, dass du Jesus dein Leben gibst. Dass du hast jetzt viel gehört und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir Menschen mal so auch direkt konfrontieren, sie mal einladen, einen Schritt zu gehen. Und der Moment war so vorbereitet und wir sitzen dort und er sagt, ja, Michael, ich habe das verstanden und dann haben wir gebetet und er hat Jesus um Vergebung seiner Schuld gebeten, er hat Jesus in sein Leben eingeladen. Gut 3 Wochen später erreiche ich Wolfgang nicht mehr und ich habe ihn angerufen, ich bin in seiner Wohnung, ich klopfte, keiner machte die Tür auf, dann habe ich die Wohnbaugesellschaft angerufen, habe gesagt, ich weiß nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Dann sind sie dort mit der Polizei hin, haben die Tür aufgebrochen und haben ihn dort tot vorgefunden. Und jetzt müsst ihr euch dieses Bild vorstellen. Der ganze Müll und er liegt mitten in diesem Müll, in diesem, es war ja nicht mal ein Bett, liegt dort drin, aber seine Seele ist gerettet. In dem ganzen Müll seines Lebens, was er auf dieser Erde für Schmerz erlebt hat, er war einfach so ein armer Mann, aber seine Seele, ich bin ganz fest überzeugt, dass ich ihn wiedersehen werde. Er hat diesen Schritt auf Jesus zugetan und das hat mich so bewegt und ich wusste, okay Gott, dafür will ich leben. Das hat Ewigkeitswert, dass ich anderen Menschen etwas von dir gebe, dass ich anderen Menschen, manchmal ist es ja vielleicht auch nur ein Gebet, was du sprichst, manchmal ist es vielleicht ein Bibelvers, den du weitergibst. Renate, du hast vorhin erzählt, ihr habt so eine tolle Aktion gehabt, ihr habt in der Stadt so hier Blumen verteilt und ich glaube, wir können kreativ werden. Es ist nicht jedermanns Sache, auf Menschen zuzugehen, aber ja, wir dürfen uns trauen und ich versuche das so ein bisschen auch, ich merke, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat, in meinen Alltag auch mit reinzunehmen. Wenn ich bei der Bäckerei bin und gebe ihr einfach mal 5 Euro Trinkgeld mehr, dann kriegt sie große Augen und dann frage ich, darf ich noch was für sie hier lassen? Was haben sie denn noch? Darf ich für sie ein Gebet sprechen? Und dann sagt sie ja und dann bete ich für diese Frau. Und wisst ihr, das ist doch Segen, der fließt, weil wir machen das nicht aus uns heraus. Wir dürfen in der Kraft unseres Gottes beten. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr lieben, Gott braucht uns noch. Er hat sich das so ausgedacht, dass er das nicht alleine macht. Ich denke mal, Gott, du könntest doch einfach nur schnipsen und das wird passieren. Aber er hat gesagt, nein. Ich brauche euch, ihr seid meine Stellvertreter. Er braucht deine Hände, die bereit sind zu geben und zu tragen. Er braucht deinen Mund, um seine Worte zu sprechen. Er braucht deine Füße, um seine Wege zu gehen und deine Bereitschaft, seine Werke zu vollbringen. Wow, mich begeistert das und ich möchte euch damit reinnehmen. Hey, traut euch Gott zu bitten, Gott, gebrauche mich doch. Und das macht mich macht das so, so glücklich, wenn ich merke, ich kann Menschen segnen, ich kann ihnen etwas geben. Und wisst ihr, Gott braucht sogar unsere Gebete. Haben wir das schon wirklich verstanden? Dass Gott sagt, betet alle Zeit. Wisst ihr, meine Mutter, als ich damals gegangen bin, das war schwer für sie. Sie hat ihren Sohn, der verwurzelt war im Glauben, der im Chor mitgesungen hat. Ich habe den Chor geleitet, ich war in der Jugend aktiv, ich habe im Gottesdienst Klavier gespielt und dann geht dieser Junge. Und meine Mutter konnte das gar nicht ertragen. Und sie hat angefangen, mir Briefe zu schreiben. Sie hat gesagt, geh nicht, du verlierst das Wichtigste in deinem Leben. Und ich habe gesagt, Mama, ich kann nicht anders. Und dann hat sie irgendwann begriffen, sie kann mich nicht zurückziehen, aber sie kann beten. Und dann hat sie 20 Jahre einfach treu gebetet. Und das möchte ich euch Eltern zurufen. Ihr Lieben, eure Gebete sind gehört. Und wenn es 20 Jahre dauert oder 30 Jahre, ich glaube ganz fest, dass diese Gebete nicht umsonst sind. Ich bin meiner Mutter so dankbar, dass sie nicht locker gelassen hat. Und als ich damals meine Eltern anrief, habe gesagt, Mama, Papa, wir müssen uns unbedingt treffen, wir müssen euch was Wichtiges mitteilen. Da dachten alle, jetzt kommt das dritte Kind. Und dann saßen wir in der Wohnstube zusammen, die ganze Familie versammelt und ich sage zu ihr, Mama, Papa, ich bin zurück. Was für ein Moment. Und meine Frau Elke sitzt daneben und sagt, und ich bin dabei. Könnt ihr euch vorstellen, was das für Eltern bedeutet? Wow. Was für eine Geschichte. Gott schreibt Geschichte mit uns und Gott lässt nicht los. Und ich finde mich so wieder in der Geschichte des verlorenen Sohnes und ich darf jetzt einfach so ein sinnerfülltes Leben führen, dass ich wirklich sage, Gott, danke für alles, was ich tun darf. Ich komme auf die Zielgeraden. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, wie Gott mein Leben weitergeführt hat. Ich darf mittlerweile Geschäftsführer eines Sozialwerks sein, was ich nie gelernt habe und wo Gott mich hingeführt hat. Wir haben in Braunschweig vor 3 Jahren ein Werk gegründet für Obdachlose, sind wir in der Stadt unterwegs, wir sind bei den Prostituierten auf der Bruchstraße, wir beten für sie, wir haben einen ambulanten Pflegedienst, wir haben eine Tagesstätte für psychisch kranke Menschen, wir haben mittlerweile 50 Angestellte und dieses Werk darf ich führen. Und ich habe ihm gesagt, Gott, ich kann das nicht. Das habe ich doch nie gelernt. Und ihr Lieben, wenn Gott beruft, dann befähigt er. Und das möchte ich euch auch mitgeben, dass Gott mit deinem Leben etwas vorhat. Und wenn du manchmal denkst, das kann ich doch gar nicht, Gott. Ich kann doch hier nicht beten, ich kann doch hier nichts weiter sagen, ich kann doch hier nicht leiten, ich kann doch hier nicht Geld geben. Gott sagt, doch, doch, ich rufe dich und dann befähige ich dich. Es ist der andere König, der in uns lebt. Der König, der andere Wege hat, der uns überrascht und der will, dass wir in seiner Kraft unterwegs sind. Wisst ihr, wenn ich damals nach der Musik, ich darf für die Evangelische Allianz in Braunschweig arbeiten und wenn ich damals nach der Musik direkt in diese Anstellung gekommen wäre, dann wäre ich, glaube ich, in einem Moment gewesen, wo ich gesagt habe, Leute, hier bin ich kann alles, ich weiß, wie es geht. Und ich hatte viele Jahre des Schmerzes, wo Gott mich runtergebrochen hat in eine ganz schwierige Lebensphase und hat mich dann wieder aufgerichtet, weil er mir gezeigt hat, mein Sohn, ich will dich nicht auf dieser Bühne, wo dich alle applaudieren, sondern ich will dich auf meiner Bühne. Und meine Bühne heißt, ich bin abhängig von ihm. Und dann habe ich viele Jahre des Schmerzes gehabt, bin fast in einem Burnout gewesen. Und an der Stelle hatte mich Gott so tief gebrochen, dass ich wusste, Gott, ich kann ohne dich gar nichts mehr. Und dann hat er angefangen, okay, mein Kind, schmerzhaft, aber er hat mich nicht fallen lassen. Und dann hat er mich aufgebaut, hat mir immer mehr gegeben und mehr gegeben, hat mein Gebiet erweitert. Und dafür bin ich so unendlich dankbar. Wenn du in deinem Leben an einem Punkt bist, wo du merkst, Gott, warum? Warum muss ich hier Schmerz ertragen? Warum hörst du nicht? Warum erhörst du mich nicht? Darf ich dir sagen, manchmal erfahren wir das erst im Nachhinein, was Gott daraus macht. Vertrau ihm. Bleib dran. Bleib dran. Er sieht dich. Und ich möchte uns zum Schluss jetzt noch mit reinnehmen, dass du dich einfach fragst, so, okay Gott, ich möchte jetzt so einen ganz persönlichen Moment vorbereiten zwischen dir und Gott. Vielleicht kannst du auch sogar die Augen schließen dazu, weil wir wollen doch heute Morgen was mitnehmen. Wir wollen doch nicht hier kommen, uns hinsetzen und wieder so gehen, wie wir gekommen sind. Wir wollen ja heute was mitnehmen, weil Gott unseren Glauben stärken soll, weil er dir einen Impuls mitgibt, einen Gedanken. Und ich frage dich einfach, gerade in diesem Bezug auf Ewigkeitswert, was hat Ewigkeitswert in deinem Leben? Wenn du morgen früh aufstehst, sag doch einfach so, Gott, hier bin ich, sende mich. Was hast du vor mit meinem Leben? Was hast du mit meinem Leben an diesem Tag vor? Bist du bereit, ganz neu zu sagen, Jesus, sende mich, hier bin ich. Jesus, ich möchte meinen Glauben bewegen. Ich möchte dich bezeugen. Ich möchte diese Botschaft weitergeben. Ich möchte endlich zu meinem kranken Nachbarn gehen, um ihm Gebet anzubieten. Du hast es mir schon lange gezeigt, Jesus. Ich will endlich diesen Schritt gehen. Ich will zu meinem Ehepartner gehen, bei dem ich mich entschuldigen muss. Auch das hat Ewigkeitswert. Ich möchte zu meinem Bruder, zu meiner Schwester in der Gemeinde gehen, weil ich schlecht über ihn, über sie geredet habe. Ich möchte zu meinem Sohn, zu meiner Tochter gehen und ihr und ihm sagen, ja, ich liebe dich, ich stehe zu dir. Ja, Jesus, und darum ist es jetzt mein Gebet. Ich bete, dass du jetzt das offenbar machst bei jedem Einzelnen, der hier sitzt, was du tun möchtest. Du bist ein lebendiger Gott und jeder, der heute Morgen hier sitzt, ist dir wichtig. Du kennst jeden ganz genau. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst, dass du jetzt hier einen Gedanken für jeden hast, dass du einen Impuls hast, dass hier eine Entscheidung getroffen wird. Danke Gott, dass du uns siehst. Du bist ein Gott, der uns sieht. Du bist der andere König. Du bist der König, der uns dient, Jesus. Du bist so mächtig. Alles ist dir untertan. Und doch kommst du auf diese Erde und dienst uns. Und wir dürfen in deiner Kraft sein. Wow. Danke, Jesus. Ja, ich sage an dieser Stelle schon mal Amen und möchte euch noch einen Impuls mitgeben, eine Einladung. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit. Wir werden dieses Jahr im November in Braunschweig ein großes Musical aufführen, live on stage. Das kommt aus Hamburg und das ist so ein starkes Musical. Ich habe mir das angeguckt in Hamburg, da waren ungefähr 1200 Leute in einer großen Halle. Und wir haben in Braunschweig voller Glauben das große Millennium Event Center gebucht. Es wird 5 Vorstellungen geben vom 6. bis 9. November. Und wir haben auch die Wolfsburger Gemeinden eingeladen, weil das Konzept ist so, so gut. Es geht darum, dass dort Lebensgeschichten, wahre Lebensgeschichten auf der Bühne gespielt werden, ganz hochprofessionell mit Schauspielern, mit Licht und Ton. Da kann man jemanden einladen, da braucht man sich nicht zu schämen. Und das Konzept ist, dass du jetzt anfängst und zu beten und sagen, Gott, zeig mir doch 1, 2, vielleicht auch 3 Personen, für die ich jetzt anfangen soll zu beten, damit ich sie im Oktober einladen kann, dass sie im November mit mir nach Braunschweig rüberfahren. Ihr müsst nicht bis nach Hamburg fahren, ihr müsst nicht 100-200 € Eintritt zahlen, es ist Eintritt frei. So ein gutes Konzept. Aber dann sitzt du dort mit deinem Nachbarn, der sich nicht traut, hier mal in den Gottesdienst zu kommen. Nee, mit Kirche habe ich nichts so richtig zu tun. Und dann kommt diese Person mit dir zu dem Musical und hört diese Message. Und dann der Gabriel Hessler, der das alles auf den Weg gebracht hat, der hält anschließend noch eine kurze Andacht. Und es ist so gut, wie er das macht. Und er lädt Leute ein, zum Kreuz zu kommen, was neben der Bühne steht. Und in Hamburg sind über 100 Leute plötzlich zum Kreuz gegangen und ich dachte, was passiert hier? Gott ist da. Er hat Menschen berührt und es lagen sich Menschen in den Armen, wo du richtig gesehen hast, da hat jemand seinen Arbeitskollegen, Nachbarn mitgebracht, für den er wahrscheinlich schon Jahre betet und er ist einen Schritt auf Jesus zugegangen. Und das ist das Konzept von Life on Stage. Deswegen können wir auch 1.000, 1.500 Leute in diese Halle bekommen an jedem Abend und das ist unsere Erwartung. Und nehmt das bitte mit. Ich habe auch draußen Hefte ausgelegt, ist nicht für jeden eins dabei, aber wenn ihr was noch braucht, Angela am Büchertisch weiß Bescheid. Sie kann nachordern bei mir. Nehmt das einfach mit in euer Gebet und bringt eine Person mit, die sich öffnet und erwartet, dass Gott das Herz öffnet für diese Person. Und dann sitzt ihr dort und dann fahrt ihr wieder nach Wolfsburg zurück und seid im Gespräch und dann sitzt sie irgendwann hier. Weil ich sehe, wir haben noch 23 leere Plätze. Vielleicht auch mehr. Und die sollen noch gefüllt werden. Und ich glaube, die Wand kann man aufziehen da hinten, ne? Das soll doch aufgemacht werden, oder? Ihr Lieben, es geht um Ewigkeit. Und Gott braucht dich. Amen. Amen.